Bekenntnisse, John. Wie oft habt ihr schon gehört, Rebecca, die sieht ja dem Papa, ich habe keine Ahnung, oder die sieht ja der Mama so ähnlich. Legen Sie sich auch fest, die Leute?
Je nachdem, ob Sie auf die Ohren oder auf die Nase schauen.
Und je älter wir werden, desto eher denkt dann irgendjemand, ja, der ist ja ganz und gar wie sein Vater oder wie seine Mutter. Und dann geht es plötzlich nicht mehr so sehr um Ohren und Nasen, sondern dann merkt man an irgendwelchen Eigenarten, Charakterzügen, da ist was vererbt worden, etwas weitergegeben worden. Es liegt in den Genen. Und dasselbe gilt auch für uns als Christen, wenn wir nochmal weiterdenken, dass wir Gottes Kinder sind. Und das, was wir heute ausdrücken, es wurde vererbt, es liegt in den Genen, dass sich etwas zeigt von Wesensmerkmalen, die uns mitgegeben worden sind durch unsere Eltern. Dasselbe drückt die Bibel auch aus, aber sie hatten etwas andere Sprache dafür. Das ist das, was wir in der neuen Geburt empfangen haben, dadurch, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Und ich möchte heute einem Wesenszug im ersten Johannesbrief mal nachgehen. Das ist nicht alles, was wir von Gott empfangen, geerbt haben, aber die große Grundaussage im ersten Johannesbrief lautet, Gott ist Liebe. Wenn das die Natur ist, die wir empfangen haben, hat das zur Konsequenz, dass wir auch lieben. Und wir können im ersten Johannesbrief von Anfang an ihn durchlesen und werden merken, Johannes ist ja nicht so systematisch, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Es kommt immer wieder vor, bis er dann in Kapitel 4 ab Vers 7 zu so einem Höhepunkt kommt. Und der Abschnitt, den ich jetzt lese von Johannes 4, Vers 7 bis 12, man könnte auch noch weiterlesen, wenn wir uns einen Schwamm vorstellen und den ausbringen, dann trieft da heraus das Wort Liebe. Achtet mal drauf, wie oft die verschiedenen Formen für Liebe hier stehen. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Wenn wir uns den ersten Satz ansehen, dann beginnt das Ganze mit dieser Aufforderung, wir wollen uns lieben, gegenseitig lieben. Und wenn Johannes das jetzt schreibt, merken wir schon, er steckt mitten in dem Thema drin. Er ist nicht da so ein Lehrer, der gerade in Kleinasien sitzt und einen Vortrag hält, sondern wenn er jetzt über Liebe spricht, dann spricht er die an, die er meint, und er sagt als allererstes Geliebte. Und das kommt in Vers 11 wieder vor. Ein Merkmal von Johannes, dass er seine Mitgeschwister als Geliebte betrachtet. Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir eine Formel einführen und formelhaft, früher wurde das sehr oft von vorne gesagt in Vorträgen vom Herrn, geliebte Geschwister oder Geliebte, das war eine Anrede in den Versammlungen. Wir brauchen keine neue Formel, aber ist, wenn wir uns gegenseitig begegnen, wenn wir uns gegenseitig grüßen, wenn wir uns besuchen, wenn wir zum Geburtstag gratulieren, ist das meine Grundhaltung, dass ich weiß, vor mir steht jemand, der ein Geliebter, der eine Geliebte ist. Wenn Johannes diesen Blick hat, drückt er schon in der Anrede ganz viel aus. Und dann kommt er zu der Aufforderung, lasst uns lieben. Auch wieder, hier steht nicht der große Apostel, der den Zeigefinger erhebt und sagt, da mangelt's bei euch, ihr müsst lieben. Er steht nicht da und richtet den Befehl an jemand anderes, liebt doch, sondern er schließt sich voll und ganz mit ein. Und das ist etwas Schönes bei Johannes, den wir aus dem Johannesevangelium kennen, als den Apostel, der die Liebe des Herrn Jesus so besonders erlebt, gespürt, kennengelernt hat, dass er sich mit einschließt. Und wenn wir auch so miteinander umgehen, dann können wir uns die Herzen gewinnen, weil wir einfach alle betroffen sind. Und wir wollen, das ist so der Impuls, das Motivieren, lasst uns das doch tun. Und da steht das Wort einander. Nehmen wir es auseinander, einer den anderen. Da bleibt dann niemand übrig, der nicht geliebt wird. Aber die Anrede ist, da bleibt auch niemand übrig, der nicht diese Liebe übt. Angeredet sind wir, jeder von uns persönlich, lasst uns doch lieben. Und das ist etwas, was Johannes durchgehend sagt. Wir kommen gleich zu Vers 11, da steht, wir sind schuldig, einander zu lieben. Wenn wir vorher von vorne den Johannesbrief gelesen haben, dann hat er einen Abschnitt, wo er sagt, ich schreibe euch jetzt ein Gebot und das ist das alte Gebot, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Das Evangelium ist für den Apostel Johannes auch mit dem Inhalt versehen, ihr werdet zu Kindern Gottes. Und ganz am Anfang für einen neugeborenen Christen ist die Grundbotschaft, die vermittelt wird, von Anfang an, lasst uns gegenseitig lieben. Das ist das, was der Herr Jesus schon gesagt hatte. Deshalb kann Johannes dann sagen, es ist das alte Gebot. Das hat der Herr Jesus uns doch schon gesagt, Johannes 17, dass die Jünger sich gegenseitig lieben. Er sagt, ja, es ist ein Gebot. Gott gebietet uns zu lieben. Das ist der Vater, der uns die Fähigkeit dazu gegeben hat. Und er sagt uns, tut das. Und so stehen wir da am Anfang mit einer Aufforderung, dass wir das gegenseitig tun sollen. In Vers 7, die nächste Zeile beginnt mit einem Denn. Der Apostel Paulus fängt jetzt an zu begründen. Warum sollen wir das denn tun? Wie kann er denn diese Aufforderung rechtfertigen? Und wenn wir uns jetzt die Begründung im Einzelnen ansehen, die in Vers 7 und Vers 8 enthalten ist, dann lernen wir eine ganze Menge auch über das, was Liebe eigentlich ausmacht. Denn, das ist der erste Grund und das ist das erste Wesensmerkmal, die Liebe ist aus Gott. Und ich sage jetzt nochmal betont, die Liebe ist aus Gott. Es geht hier nicht um Freundschaft. Es geht hier nicht um das Verständnis von Liebe, das unsere Gesellschaft im Augenblick hat. Um eine Liebe, der alles egal ist und alles unter dem Mantel der Liebe einrahmen und einhüllen kann. Sondern es geht um eine ganz bestimmte Liebe. Und jetzt sind wir dabei, dass wir es in den Genen haben, die nur Kinder Gottes haben. Die Liebe hat nämlich ihren Ursprung in Gott selbst. Das nimmt von uns den Druck weg, dass wir jetzt jemand, einen Bruder, eine Schwester unbedingt sympathisch finden müssen. Es kann Wesenszüge geben, wo wir sagen, da komme ich echt nicht gut mit klar. Das ist hier nicht gemeint, Sympathie. Es geht nicht darum, dass wir auf einer Wellenlänge leben müssen, weil wir über dieselben Themen uns so wunderbar unterhalten können. Die Liebe, wir werden gleich sehen, worin sie sich zeigt, ist auf einer ganz anderen Ebene. Sie hat ihren Ursprung, sie hat ihren Kern in Gott selbst. Und da wir von Neuem geboren sind, und das ist jetzt die nächste Zeile, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Da wir aus Neuem geboren sind, haben wir dieses Wesensmerkmal in uns. Jeder, der zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, jeder, der Kind Gottes ist, wir können das hier umdrehen, der liebt. Und wenn wir jetzt in der Praxis Liebe in Tätigkeit sehen, dann haben wir eine Möglichkeit, das ist nicht die einzige, aber dann haben wir einen Indikator dafür, ja, das ist ein Kind Gottes, weil er die Brüder liebt. Aber es steckt noch mehr da drin, nämlich drittens, denn es gibt noch eine dritte Begründung und die sagt, der liebt seinen Bruder, der kennt Gott, der erkennt Gott. Das sind Menschen, die, wie wir das in den letzten Stellen gesehen haben, in den letzten Wochen, eine persönliche Beziehung zu Gott haben und eine persönliche Beziehung zu Gott pflegen. Also, Gott ist der Ursprung unserer Liebe. Liebe ist Wesensmerkmal, dass wir aus Gott geboren sind. Und Liebe ist Kennzeichen dafür, dass wir eine tiefe Gemeinschaft mit unserem Gott und unserem Vater pflegen. Negativ wird das nochmal in Vers 8 formuliert. Wer die Liebe nicht in die Praxis umsetzt, jetzt könnten wir eigentlich so stark formulieren, der ist kein Christ. Hier steht, der hat Gott nicht erkannt. Das ist ein Ausschlusskriterium. Und wieder sind wir im Johannesbrief unterwegs und merken, ja, es geht um die Kennzeichen des christlichen Lebens. In Kapitel 2 sagt Paulus, Liebe des Bruders, Liebe der Schwester ist ein Zeichen dafür, dass wir aus der Finsternis, aus einem Leben, wo wir gar nicht über Gott nachdenken, wo wir Gott außer Acht lassen, wo wir ohne Gott leben, verloren, in das Licht hineingekommen sind. Er drückt es anders aus und sagt, das ist ein Kennzeichen dafür, dass wir wirklich Leben empfangen haben. Wir waren früher tot. Und jetzt sind wir vom Tod in das Leben hinübergegangen. Er sagt, das ist Ausdruck von Gerechtigkeit. Guckt euch den Kain an, dessen Werke waren böse. Aber der Abel ist ein Beispiel für Liebe und seine Werke waren gerecht. Und wieder Kapitel 5, Vers 1, da wird das so klar auf die Kinder Gottes bezogen. Jeder, der liebt, und zwar den, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Je mehr wir uns innerlich als Kinder Gottes unserem Vater zuwenden, Je mehr wir als Kinder Gottes wissen, wer er ist, desto mehr wird er uns den Blick öffnen, dass diese Wesenszüge, die wir einfach in der neuen Geburt empfangen haben, dass diese auch in unserem Leben sich umsetzen können. Und dann ist das nichts, was wir jetzt aus natürlichem Wesen produzieren müssten. Dazu sind wir gar nicht fähig. Es geht nicht um eine äußere Frömmigkeit, um Sympathie, sondern es geht um das Tiefe, das Gott in uns schenken möchte. Und trotzdem kann das Ganze müde machen, anstrengend machen, wenn wir jetzt anfangen zu überprüfen unser Leben, wie viel Liebe ist denn da? Gar wenn wir anfangen zu überprüfen, wie viel Liebe zeigt denn der andere mir gegenüber? Und jetzt macht Johannes etwas ganz Entscheidendes, das, glaube ich, uns auch sehr helfen wird. Er sagt, ja, ich fordere euch auf und ich sage ganz klar, wenn Liebe nicht da ist, prüft mal, ob ihr wirklich Christen seid. Aber wenn ihr weitergehen wollt zu Liebe in eurem praktischen Leben, dann guckt nicht auf euch, sondern guckt auf Gott selbst. Wir lesen in Vers 9 und in Vers 10 zur Einleitung zweimal das Wort hierin. Und an dieser Stelle lenkt Johannes unseren Blick auf Gott selbst. Zweimal. Wenn du wissen willst, was Liebe ist und wie sich Liebe zeigt, dann schau auf deinen Gott. Und er hat vorher ja noch diesen starken Satz formuliert, denn Gott ist Liebe. In Johannes 4 hatten wir gelesen, Gott ist in seinem Wesen Geist. Am Anfang des ersten Johannesbriefs lesen wir, Gott ist in seinem Wesen voll und ganz Licht. Absolut heilig. Dieses hellstrahlende, klare Licht, das Sünde nicht duldet. Und jetzt sagt Johannes, Gott ist in seinem Wesen durch und durch Liebe. Und er spielt Licht und Liebe nicht gegeneinander aus. Er kann beides gleichzeitig sagen und es ist beides zu jeder Zeit gleich wahr bei diesem Gott. Und jetzt gucken wir mal zurück, wenn das Wesensmerkmal Gottes ist, denken wir zurück an das, was wir in den Bibelstunden mittwochs gelesen haben im Johannesevangelium. Da hatte der Herr Jesus gesagt zu seinem Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das ist Gott. Der braucht nicht erst uns geschaffene Menschen, um lieben zu können, sondern er ist in seinem Wesen Liebe und er hat von Ewigkeit her Liebe geübt. Der Vater hat den Sohn geliebt vor der Schöpfung. Und der Herr Jesus sagt umgekehrt, dass der Sohn den Vater liebt. Es gibt also Liebe in einer gegenseitigen Beziehung schon immer, ewig. Und diese Liebe, und jetzt können wir uns das vorstellen, die Liebe, die Gott der Vater und Gott der Sohn zueinander haben und ewig tun, diese Liebe, die Wesensmerkmal Gottes ist, die wendet er uns Menschen zu. Hierin ist die Liebe. Und das ist was Großartiges, was Faszinierendes, dass wir da mit hineingezogen werden. Liebe als Wesensmerkmal, als Kennzeichen ist Ausdruck davon, dass Gott Gemeinschaft sucht. Ist Ausdruck davon, dass dieser Gott sucht, ein geistliches Wohl dessen, den er liebt. Es geht nicht darum, dass er jeden Beinbruch sofort heilt, sondern dass er geistliches Wohlergehen sucht. Und wenn der Vater den Sohn ewig geliebt hat, dann war sein großes Ziel, dass der Sohn sich bei ihm in Herrlichkeit, ich sage es in Anführungszeichen, wohlfühlt. Dass der Sohn alle Herrlichkeit und alle Ehre hat. Und das hat er in dieser Welt umgesetzt. Und umgekehrt, der Herr Jesus hatte aus Liebe zu seinem Vater das Ziel, immer ihn zu ehren, dass ihm alle Herrlichkeit wird. Und wenn wir jetzt weiterlesen in den Versen 9 und 10, da lernen wir einiges darüber, wenn wir anfangen wollen, auch selbst zu lieben. Die Liebe Gottes ist zu uns oder in uns offenbart worden. Das heißt, da war doch vorher ein dicker Mantel drumherum. Ja, auch im Alten Testament haben wir beeindruckende Beispiele. Jeremia schreibt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Aber als der Herr Jesus Mensch wird, als Gott seinen Sohn sendet, da legt er den Mantel ab. Da wird Liebe schlechthin sichtbar. Lasst uns auf die Menschwerdung des Herrn Jesus gucken. Und wenn wir darüber nachdenken, Gott sendet seinen Sohn. Gott hatte im Alten Testament den Mose gesandt. Gott hatte die Propheten gesandt. Er hat Johannes den Täufer gesandt. Das ist schon ein beeindruckender Gedanke, dass da ein Gott im Himmel ist, der Menschen zu anderen Menschen schickt, damit sie in seinem Auftrag reden. Aber jetzt sendet Gott seinen Sohn von der himmlischen Höhe, aus der Ewigkeit heraus, der Mensch wird. Gott sendet ihn, weil er einen ganz bestimmten Auftrag hat. Da kommt ja niemand Geringeres als der Sohn. Und wenn wir über das Maß der Liebe nachdenken wollen, müssen wir hier sehen, es ist nicht nur der Sohn, sondern es ist der eingeborene Sohn. Und eingeboren sagt, es ist der, der für den Vater selbst, für Gott einzigartig ist. Wie oft haben wir hier schon in Gebeten und auch in der ersten Stunde die Formulierung gehabt, du hast das Liebste, was du hattest, gegeben. Eigentlich müssten wir sogar sagen, Gott gibt den Liebsten. Es ist ja nicht, dass er hier einen Sack Geld, das Wertvollste, was er hat, hinlegt. Es ist nicht, dass er die Heerscharen der Engel einsetzt und sendet, sondern es ist der Sohn, der ihm alles bedeutet, der ihm so unendlich wertvoll ist, wie wir das eben gesungen haben, O Vater, einer ist es vor allen, auf den er mit Wohlgefallen geblickt hat, den er ewig geliebt hat. Den sendet er in die Welt. Da merken wir etwas von dem Preis, von der Wertschätzung, von dieser tiefen Liebe, die Gott zu uns hat. Und er hat ein Ziel damit verbunden. Hier steht als nächstes damit. Und das Ziel Gottes ist, dass es uns geistlich gut geht, damit wir Leben haben. Denn wir waren im Tod, wir waren getrennt von Gott und Gott wollte uns zurückholen zu sich. Gott wollte uns aus dem Tod in die Lage versetzen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihn wirklich zu kennen. Johannes sagt, das ist Liebe. Aber darin nicht genug. Vers 10 fängt wieder genauso an. Hierin ist die Liebe. Und jetzt nimmt er uns nochmal allen Wind aus den Segeln. Wenn ihr über den Maßstab von Liebe nachdenken wollt, nicht, dass ihr Gott geliebt habt. Das ist doch nicht der Ausgangspunkt. Und dass Gott dann gesehen hat, wie schön, da sind hier in Mittelhessen Menschen, die mich lieben, denen muss ich mal was Gutes tun. So wie wir, wenn wir ein Geschenk gekriegt haben, dann ein Geschenk zurückmachen möchten. Sondern Johannes sagt, wenn ihr über den Maßstab nachdenken wollt, dann ist das nicht Liebe eine Antwort auf ein Geschenk, sondern dann ist Liebe ein freies Geben. Gott hat uns geliebt. Wir lieben nicht den Bruder, wenn wir die Ableitung machen wollen, weil der uns freundlich begegnet, weil der uns Gutes tut. Das ist die Konsequenz hieraus, sondern wir lieben ihn, weil wir Kinder unseres Vaters sind und weil wir unserem Vater ähnlicher werden, weil dieses Erbe durchschlägt. Und wieder ist es mit einer Konsequenz verbunden. Er hat ihn gesandt als Sühnung für unsere Sünden. Und da können wir nochmal über das Ausmaß von Liebe nachdenken. Denn wir waren ja nicht nur tot und brauchten Leben, sondern wir waren Menschen, die aktiv gegen Gott rebellierten, die ein Leben geführt haben, vielleicht 20 Jahre, vielleicht 60 Jahre, wo wir uns nicht groß um Gott gekümmert haben. Und wo wir eine Menge Lügen in unserem Leben aufgebaut haben und eine Menge Unfreundlichkeiten in unserem Leben aufgebaut haben. Und Gott hat das Ganze gesehen und sagt, das kann ich nicht tolerieren, da muss ich dir zürnen und dieser Zorn wird dich ewig verdammen. Und jetzt steht hier dieses Wort, er hat ihn, der letzte Pfeil, er hat den Sohn als Sühnung gesandt. Das bedeutet nicht einfach nur, dass mir die Sünden vergeben sind, sondern das bedeutet, dass Gott selbst in seiner Liebe so weit geht, dass er seinen ganzen Zorn, den ich verdiene, weil ich schuldig geworden bin, dass er den seinem Sohn auflegt und dass sein Sohn der Gerechtigkeit Gottes, dem Anspruch, den Gott hat als der Heilige, der Licht ist, wirklich zu entsprechen. Wir sehen also an diesem Muster, an diesem Beispiel, hierin ist die Liebe, einen Gott, der alles gibt, was er hat, seinen einzigen eingeborenen Sohn, das Wertvollste, der das Schlimmste ihm auflädt, er gibt ihn nämlich wirklich ganz und gar hin. Das ist der Grad der Liebe und der es tut und damit wird das Ziel der Liebe deutlich, dass es uns gut geht. Und mit gut gehen ist Leben in Beziehung zu Gott, Leben, wo die Sünde bereinigt ist, wo Gott ganz und gar Ja sagt zu dir und zu mir. Das ist damit gemeint. Und wenn wir jetzt in Vers 11 gleich weiter nachdenken, was heißt das jetzt, lasst uns einander lieben, als Kinder, die dieses Erbe in sich haben, die die neue Natur haben, fangen wir an, dem Vater ähnlich zu werden. Ich habe erst aber noch mal, vielleicht kommt es gleich. Dann gehen wir zu Vers 11, zu dieser Schlussfolgerung. Wieder haben wir das Wort Geliebte. Und ich lege jetzt Wert auf das Wort so, das hier steht, wenn Gott uns so geliebt hat. Und so sagt in dieser Weise, sagt in dieser Intensität, sagt mit dieser Zielsetzung, das ist das entscheidende Wort in der Zusammenfassung jetzt, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das entspricht erstens unserem Wesen, wir sind aus Gott geboren. Und das entspricht zweitens der Tatsache, dass wir etwas von der Liebe, die Gott zu uns hat, verstanden haben, erlebt haben. Und wenn wir uns diesem Sonnenstrahl der Liebe aussetzen, dann wird das reflektieren, in unserem Leben. Er geht hier in der Betonung einen Schritt weiter und er sagt, wir sind schuldig. Wir sollten das auch wirklich tun. Lukas, machst du mal? Ja. Und wenn wir wieder das einbauen in das, was er sonst in seinem Brief schreibt, dann fange ich mal hinten an. Ich habe wieder so ein paar Stellen dazugestellt. Jetzt wird klar, was es heißt, dass Johannes schreibt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es fängt nicht in der Reihenfolge an mit meiner Liebe, sondern zuallererst steht die Liebe Gottes zu mir. Und das ist die Motivation, dass ich anfange zu lieben. Diese weite Hingabe, die Gott in der Gabe seines Sohnes zeigt, die hat Johannes etwas vorher schon im dritten Kapitel auch zum Ausdruck gebracht. 1. Johannes 3, Vers 16, da steht auch: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er, unser Herr Jesus, für uns sein Leben hingegeben hat. So weit geht die Liebe in einer ganzen Hingabe. Gott gibt den Sohn und der Sohn, der Herr Jesus, gibt sich ganz hin, setzt sich ganz ein, opfert sich ganz aus. Und in der Schlussfolgerung sind wir hier bei demselben Gedanken in 1. Johannes 3, Vers 16. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. In Vers 12 habe ich dann einen interessanten Gedanken entdeckt. Nicht nur geht es hier um die Schlussfolgerung, sondern in Vers 12 steht jetzt: Niemand hat Gott jemals gesehen. Den Satz, den, wenn ich gefragt hätte, ich gehe davon aus, dass die meisten gesagt hätten, Johannes 1, Vers 18. Gott hat niemand jemals gesehen. Und im Johannesevangelium schreibt Johannes: Wenn wir jetzt Gott erkennen wollen, dann lasst uns Jesus ansehen, den eingeborenen Sohn, der auch Gott ist, denn der hat ihn kundgemacht. Aber hier im ersten Johannesbrief sagt er was anderes. Gott in seiner Absolutheit hat kein Mensch jemals gesehen. Aber wenn die Menschen der Welt Gott sehen sollen, und jetzt sagt er, dann liebt euch gegenseitig und dann erkennt die Welt, wer Gott ist. Denn der nächste Satz sagt, wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Und dieses in uns meint nicht unbedingt nur hier in mir, sondern in uns könnten wir auch übersetzen unter uns. In dem Maße wir untereinander Liebe in die Praxis bringen, in der Praxis umsetzen, zeigt sich, Gott ist und bleibt da. Er wohnt in der Mitte. Und Menschen, Johannes 17 macht das ja auch sehr deutlich, dass die Welt daran erkennt, wer Gott ist, dass wir einander lieben. Damit haben wir ein ganz hohes Ziel, das vor uns steht. Ich habe zum Schluss nur aus dem ersten Johannesbrief wenige konkrete Beispiele genannt, was Liebe, geh mal weiter, was Liebe, noch eins weiter, bedeutet. Und zwar finden wir in 1. Johannes 2 den Gedanken in Vers 9. Wer nur die bloße Behauptung hat, dass er im Licht sei, das heißt, dass er ein Christ sei, in der Praxis aber seinen Bruder hasst, der ist bis jetzt immer noch in der Finsternis. Das ist eine reine Behauptung. Vers 10 formuliert das dann aber positiv und da lernen wir schon ein erstes Merkmal von Liebe, wenn wir jetzt drüber nachdenken, wie können wir denn in Liebe uns gegenseitig begegnen? Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Licht und kein Ärgernis ist in ihm. Praktische Bruderliebe zeigt, dass ich in Gemeinschaft mit Gott lebe, dass ich im Licht bleibe. Praktische Bruderliebe bedeutet aber auch, in mir ist kein Ärgernis. Und ich drücke das jetzt mal ein bisschen sehr konkret aus. Ärgernis, praktische Liebe heißt, ich werfe meinem Bruder, meiner Schwester keine Knüppel zwischen die Beine. Dass er hinfällt, dass er strauchelt. Ärgernis, da liegt etwas im Weg, worüber der andere sich ärgert, Aber hier geht es nicht um dieses, darüber habe ich mich geärgert, weil jemand missverständlich sich geäußert hat oder weil mir mal jemand aus Versehen auf den Fuß getreten ist. Das meint Johannes hier nicht. Sondern wenn in der Bibel von Ärgernis die Rede ist, auch, das ist wie wenn der Herr Jesus von diesem Mühlstein spricht, der dann an den Hals dessen gehängt werden soll, dann bedeutet das, dass jemand da ist, der seinem Bruder, der seiner Schwester einen Anlass gibt zur Sünde, der ihn in die Sünde hineintreibt. Und hier negativ betrachtet, ist das ein erster Hinweis, seid nicht solche, in denen ein Ärgernis ist, die ein Verhalten an den Tag legen, beispielsweise bei Sünde, dass sie sagen, das ist doch egal, es kommt nicht drauf an, ich decke das einfach zu, ich darf das, ich mache, was ich will. Und der andere wird angeleitet, vielleicht ein Christ, der noch nicht so gefestigt ist, zu sagen, ja, wenn der das macht, dann mache ich das auch, das ist ja nicht so schlimm. Das Erste, was wir hier sehen, wo Johannes so ein Beispiel uns gibt, ist, wer liebt, in dem ist kein Ärgernis. Wer liebt, wird auch im Umgang miteinander darauf achten, dass er seinem Bruder nicht einen Anlass gibt, Sünde zu tun. Ich weiß, dass Vers 10 von Menschen da spricht, in denen nicht wirklich Leben ist. Aber wir können diese Übertragung auch für uns auf abgeschwächtere Weise machen. Wir lesen dann in Kapitel, das muss 3 heißen, nicht 4 sehe ich gerade, 3 Vers 16, was ich eben schon vorgelesen habe. Der Herr Jesus hat für uns sein Leben hingegeben, jetzt sind wir schuldig, dasselbe zu tun. Und jetzt können wir anfangen, uns aufzureiben und bis zum Umfallen eigene Werke tun und meinen, wir tun jetzt Liebe. Ja, wir sind schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. Wenn wir aber Vers 17 ansehen, dann macht Johannes sehr konkret, was das bedeuten kann. Wer irdischen Besitz hat, also wer ein Haus hat, wer über genügend Einkommen verfügt, wem es materiell in dieser Welt gut geht. Und dann sieht er seinen Bruder und dem geht es nicht gut. Der hat Mangel, der weiß nicht, wie er mit seinem Lebensunterhalt klarkommen soll. Was macht dann die Liebe? Johannes sagt jetzt nicht, sie überweist 4.000 Euro. Sondern er sagt, wer dann sein Herz verschließt, wie bleibt denn dann noch die Liebe Gottes in ihm? Das kann zur Auswirkung haben, dass wir 4.000 Euro überweisen. Aber der eigentliche Ansatz ist, wenn wir über Liebe nachdenken, was ist denn in meinem Herzen? Mache ich mein Herz zu und sage, da hat der Mangel und es ist mir ganz egal? Oder tue ich mein Herz auf, es berührt mich zutiefst? Vielleicht ist nicht der Moment gekommen, jetzt, ich bleibe bei diesem Beispiel, was zu überweisen. Vielleicht ist im Augenblick die Zeit, dass ich aus einem angerührten Herzen anfange zu beten für ihn, für sein Wohlergehen. Das ist Liebe. Und daran schließt sich dann an, Kinder, lasst uns nicht in Worten noch mit der Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. In Tat und Wahrheit, ja, sie soll sich ausdrücken, die Liebe, aber es soll auch echte Liebe sein, die der Liebe des Vaters entspricht. Und damit bin ich bei dem letzten Beispiel aus dem letzten Kapitel des Johannesbriefs. Was ist, wenn wir einen Bruder, eine Schwester sehen, die sündigt, das heißt, die in der Sünde lebt? Jetzt könnte ich sagen, 1. Johannes 5, Vers 16, jetzt könnte ich sagen, ich soll den doch lieben, dann ist das egal. Ich kann den doch nicht ansprechen. Das trifft den doch. Das tut ihm doch weh. Vielleicht verbrelle ich ihn, dann kommt er nicht mehr. 1. Johannes 5 sagt Johannes, ich lasse jetzt mal diesen Spezialfall außer Acht, es gibt Sünde zum Tode, wenn du deinen Bruder siehst, dass er in einer Weise lebt, die dem Willen Gottes nicht entspricht und du erkennst, der lebt in einer Weise, dass er dann immer mehr aus der Gemeinschaft mit Gott kommt, dass er sich vielleicht was vormacht eines frommen Lebens, aber du weißt, das führt ihn nicht zum Segen. Und dann steht er ganz einfach, so wird er bitten. Liebe in Tat und Wahrheit ist Liebe, die tätig wird. Die so weit tätig wird, dass wir mit weitem Abstand dem Maß unseres Gottes, dem Maß unseres Herrn, da steht Hingabe, entsprechen. Liebe in Tat und Wahrheit ist aber auch Liebe mit dem richtigen Ziel. Nicht einfach, gut, da muss ich jetzt was überweisen, sondern ich stelle die Frage, wie kann ich ihm denn am besten helfen? Und vielleicht fängt es einfach mit einer Fürbitte an, denn es kommt darauf an, verschließe ich mein Herz oder öffne ich es, habe ich Mitempfinden. Darum geht es bei der Liebe. Ich weiß, dass das Thema mir eigentlich zu groß ist. Es steht hier im ersten Johannesbrief, deshalb habe ich es vorgestellt. Rebecca macht sich keine Gedanken darüber, wie ihre Ohren und ihre Nase aussehen müssen. Ich ziehe das nicht ins Lächerliche. Ich will daran nur was deutlich machen. Die Wesensmerkmale, die Gott in uns hineingelegt hat, die erarbeiten wir uns doch nicht. Wir sind doch Kinder Gottes. Aber je mehr wir uns ansehen, wie unser Vater ist, je mehr wir uns darüber Gedanken machen, wie sehr uns Gott geliebt hat, wenn Gott uns so geliebt hat, dann fangen wir auch an, uns gegenseitig stärker diese Liebe zukommen zu lassen. Und dann sind wir ein Zeugnis nach außen, denn Gott hat hier in der Nachbarschaft niemand gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott hier in unserer Mitte und dann zeigt sich das nach außen.